Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiftung.
Dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, schön, dass wir wieder hier alle zusammen sind. Andreas, ich darf dich herzlich begrüßen. Und heute geht es ja, glaube ich, mit um eins deiner Lieblingsthemen, oder?
Ja, lieber Jörg, danke. Auch schön, dass du da bist. Es geht heute so ein bisschen um Wien, aber nicht um meine Lieblingskaffeehäuser, sondern es geht darum, wie sich Menschen in Österreich, insbesondere Unternehmer und Unternehmerinnen engagieren, weil man ja manchmal so der Eindruck entsteht, in Österreich, da gibt's das gar nicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Es gibt ja so viele Menschen, die geben. Und ich freue mich sehr, dass wir mit einem ausgewiesenen Experten beider Seiten sprechen dürfen.
Ganz genau. Und der nämlich nicht nur viel gegeben hat in seinem Leben, sondern der auch viel darüber erzählen kann.
Und heute immer noch alles gibt.
So ist es. Herzlich willkommen, Günther Lutschinger. Toll, dass du bei uns bist.
Herzlich willkommen an euch beiden. Es ist eine große Ehre, dass ich dabei sein darf und ein bisschen über Österreich und nicht über die Wiener Kaffeehäuser, sondern über die Philanthropie in Österreich erzählen darf.
Wobei, Günther, es vielleicht ja auch Zusammenhänge geben könnte, die Philanthropinnen und gerade die Philanthropen im letzten und vorletzten Jahrhundert haben sich ja auch sehr in Kaffeehäusern aufgehalten. Oder ist das so eine Schönfärberei, die wir als Norddeutsche mit Österreich verbinden?
Nein, du hast eigentlich, Andreas, vollkommen recht. Österreich hat eine lange Tradition in der Philanthropie. Um die Jahrhundertwende, also Kaiserreich, Ende der K&K-Monarchie, waren nicht nur die Wiener Kaffeehäuser sozusagen berühmt für ihren Kaffee, nämlich wirklich guten Kaffee und damals noch freundlichere Kellner, sondern auch für Philanthropie. Über 10.000 gemeinnützige Stiftungen waren in Wien angesiedelt. Viele davon im Bereich der Kultur, der Wissenschaft. Die Wissenschaft war damals, hat geblüht eigentlich in Wien. Vieles natürlich auch von unseren jüdischen Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen.
Du sagtest über 10.000 gemeinnützige Stiftungen, also tatsächlich eine Riesenwucht. Wie schätzt du das ein? Woher kommt aktuell oder jetzt, also in den letzten 20, 30 Jahren, diese Zurückhaltung der Österreicherinnen und Österreicher, sich in Stiftungen zu engagieren?
Also ich würde es gerne ein bisschen umdrehen. Ich würde sagen, in den letzten Jahren hat es ein bisschen weniger Zurückhaltung gegeben, davor schon. Es sind, glaube ich, zwei Gründe. Wir haben ja viel darüber diskutiert in Österreich, auch mit euch gemeinsam, haben wir immer wieder überlegt, wie kann man in Österreich die Philanthropie weiterbringen, weiter fördern. Ein grundsätzliches Thema ist, wir leben in Österreich natürlich nach wie vor in einer Monarchie eigentlich. Also wir glauben an das Gute, das von oben kommt. Wir sind jetzt nicht so aufgeklärt wie die Norddeutschen. Wir hoffen, dass die Politik alles richtet und das hemmt uns im eigenen Engagement. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht in Sozialprojekte auch klein spendet. Viele Österreicher spenden ja, aber sich richtig einmischen, also auch etwas Gemeinsames, Größeres hinzusetzen, ist, glaube ich, ein Thema, das sich erst in den letzten Wochen oder letzten Monaten, Jahren entwickelt hat, weil einfach die Probleme, die das Land hat, so groß geworden sind, dass sich diejenigen, die etwas vermögen, auch beginnen einzumischen und auch etwas Gestaltendes im Bereich der Philanthropie machen wollen.
Aber Günther, jetzt muss ich nochmal in dieses Jahrhundert springen auch und auch nochmal zu dir. Für alle, die dich nicht kennen, da soll es ja welche tatsächlich geben, die dich nicht kennen. Ich kann mir das fast gar nicht vorstellen. Aber müssen wir nochmal eins sagen, Günther Lutschinger, absoluter ausgewiesener Kenner und Experte in der Branche, jahrzehntelang, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, Vorsitzender beziehungsweise Vorsteher des großen Bundesverbandes in Österreich, des Fundraising-Verbandes Austria und dann was Neues angefangen. Und das musst du vielleicht noch mal ganz kurz skizzieren, Günther. Was genau machst du jetzt?
Ja, vielleicht zwei Themen. Das ist ein bisschen kompliziert immer, weil wenn man viele Hüte auf hat, ist es schwer zu erklären. Aber vielleicht aus der Sicht des Fundraisings haben wir ja immer gesehen, dass sozusagen da der Stiftungssektor unterbelichtet ist in Österreich. Ich muss immer dazu sagen, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir vor 30 Jahren mit der Privatstiftung, also einer Stiftung für nicht gemeinnützige Zwecke, sondern Familienzwecke, Familienstiftung könnte man sagen, sozusagen ein anderes Konzept stark promotet haben. Und damit ist die Philanthropie einfach sozusagen Jahrzehnte zum Erliegen gekommen, sage ich mal, weil man sozusagen andere Modelle einfach im Vordergrund gesehen hat, was leider auch nicht immer zum besten Image der Stiftungen beigetragen hat. Aber um diesen Sektor wieder aufzubauen, bin ich selber sozusagen auch Mitgründer einer Stiftung, habe den österreichischen Stiftungsverband, gemeinnütziger Stiftungsverband mitgegründet, bin jetzt seit 2 Jahren operativ auch der Geschäftsführer, weil ich finde, wir müssen das wieder sozusagen unters Volk bringen. Ja, die Probleme in der Bildung, die Probleme in der Forschung, die leeren Kassen in der Kultur, die großen Verwerfungen, die wir im Sozialbereich erleben, und das ist nicht anders in vielen anderen europäischen Ländern, da braucht es einfach das Engagement der Vermögenden und hier auch sozusagen ein Netzwerk zu schaffen, mit einer guten Beratung, muss ich mal dazu sagen, sozusagen gut gewollt ist nicht immer gut gemacht. Das heißt, es braucht auch gute Infrastruktur an Experten und Expertinnen im Land. Und wenn wir sie nicht im eigenen Land haben, dann holen wir uns aus Deutschland. Das brauchen wir einfach auch, um sozusagen hier eine neue Kultur des Gebens auch im Bereich der Vermögenden zu entwickeln.
Ist das quasi auch was du aus deiner alten Tätigkeit für den Fundraising-Verband mitgenommen hast, wo du gesagt hast, okay, da müsste man eigentlich einen Schwerpunkt draus setzen und das gehe ich jetzt mal an?
Absolut. Also sozusagen, wenn man sich das Fundraising anschaut, auch in verschiedensten Ländern Europas, aber auch Amerika, so sind natürlich Vermögenszuwendungen in vielen Ländern ein ganz wichtiger Teil. 50% des gesamten Spendenaufkommens in manchen westeuropäischen Ländern kommt aus Erbschaften, Stiftungszuwendungen, Großspenden. Und das ist in Österreich wirklich ja nicht die Regel. Wir haben sehr viel Kleinspenden, 95% sind wirklich die Kleinspenden. Und hier sozusagen auch zu schauen, wie kann man diesen Sektor entwickeln, sei es im Bereich der Erbschaften. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema geworden, weil einfach immer mehr Menschen, ich sage einmal, einerseits keine Familienangehörigen haben, denen sie etwas vererben können. Und auf der anderen Seite sind ja auch dadurch, dass wir alle zum Glück immer älter werden, sind unsere Kinder oft schon in Pension, noch nicht bei mir. Und da wird ja auch Vermögen frei für die Gesellschaft. Und diesen frei werdenden Vermögen auch einen Sinn zu geben und eine Möglichkeit zu adressieren, ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe.
Ja, Günther, du hast es ja gerade gesagt, ihr lebt gefühlt in so einer Monarchie, der Staat wird schon richten. Ist das auch der systemische Fehler, dass gerade auch nach dem Krieg der Staat gesagt hat, wir wollen stark sein, wir wollen gemeinnütziges Engagement fördern und die Privaten halten wir raus?
Absolut, also sozusagen ich bin aufgewachsen mit dem Wording, die Österreich ist die Insel der Seligen. Also uns ist immer schon gut gegangen, vor allem wenn wir zum Heulen gegangen sind und nach dem dritten Viertel waren wir dann auch selig. Aber diese Insel der Seligen, das ist natürlich eine Geschichte, das kann man in den Geschichtsbüchern ablegen. Das hat mit der Realität heute nichts zu tun. Und der Staat ist natürlich auch nicht mehr in der Lage. Und ich glaube, das ist sozusagen, wir brauchen auch diese Überzeugungsarbeit, muss ich dazu sagen, auch bei der Politik und der Verwaltung natürlich, dass das Engagement von den Bürgern nicht etwas Störendes ist, also dass eigentlich die staatliche Ordnung behindert letztendlich, weil man alles staatlich regeln möchte, sondern dass das etwas ist, was letztendlich das Land auch zukunftsfit machen wird. Und da gilt es auch, Überzeugungsarbeit zu leisten,
nach wie vor. Ja, und wenn wir uns die andere Seite anschauen, Günther, die gemeinnützigen Organisationen, die ja eigentlich dann auch Aufgaben übernehmen, haben sich ja über eine lange Zeit sehr in der, ich formuliere es mal vielleicht ein bisschen norddeutsch schroff, in dieser Abhängigkeit der staatlichen öffentlichen Gelder hineinbegeben und sich wohlgefühlt und merken nun auf einmal, wow, das funktioniert nicht mehr und aktivieren ihr Fundraising. Und ich habe das Gefühl, da ist Österreich gerade, was die vielen, vielen Menschen, die spenden, ganz weit vorne im Bereich der Großspender und der Philanthropen allerdings nicht. Kommt das aus dieser Zurückhaltung oder ist das auch eher so eine gesellschaftliche Kritik, dass NGOs sagen, wir wollen eigentlich gar nicht mit vermögenden Menschen arbeiten?
Also ich würde es eher aus dieser gesellschaftlichen Kontext heraus sehen. Wir haben ja Vermögende auch in Österreich befragt, die geben, die selber sich engagieren, warum sie glauben, dass ihre Kollegen, ihre Freunde, ihre Netzwerke vielleicht weniger tun. Und da kam immer die gleiche oder sehr stark die gleiche Antwort. Naja, letztendlich hat jeder das Gefühl, der Staat macht alles. Also es gibt auch keinen gesellschaftlichen Freiraum zu sagen, hier gibt es eine Nische, wir brauchen Philanthropen, die Bildung, Innovation in die Bildung bringen. Wir brauchen Philanthropen, die im Kulturbereich neue Akzente setzen oder neue Sozialprojekte ins Leben rufen. Es muss ja nicht immer mit den klassischen NGOs hier gearbeitet werden, sondern auch zu sagen, wir brauchen mehr bunte, neue Hunde sozusagen auch am Philanthropie-Sektor, die Innovationen eintreiben.
Aber nun kann man sich ja auch an bestehenden Projekten wunderbar beteiligen. Das tun deutsche Philanthropen, Philanthropinnen ja auch. Deswegen mal die Frage an dich. Wir haben ja auch inzwischen Philipp Auinger kennengelernt, die Schule der Philanthropie. Wir hören immer wieder, dass Philanthropen untereinander gar nicht erzählen, dass sie irgendwas geben in Österreich, damit da kein Neid aufkommt. Also andersrum gefragt, lieber Günther, müssen die österreichischen Philanthropen und Philanthropin das Geben erst lernen?
Ja und nein. Also ich werde jetzt nicht sagen, das muss jetzt jeder lernen, weil natürlich ist es relativ, könnte man sagen, einfach, das einer großen Hilfsorganisation zu geben. Also Großspenden zu leisten ist jetzt, und da muss ich nicht viel lernen.
Alles, ich meinte das drumherum,
schon,
genau.
Ja. Ich weiß schon, ja, aber ich glaube schon sozusagen, wenn man sich den österreichischen Philanthropie-Sektor anschaut, so sieht man, dass wir doch eine, anders vielleicht als die Schweiz, sehr viel operative Stiftungen haben. Also viele von den Vermögenden sehen sich jetzt nicht nur als Spender, sondern die wollen dann wirklich selber sozusagen Projekte aussetzen und implementieren. Und das ist natürlich kein Prozess und kein Projekt geht es von heute auf morgen. Das muss schon gelernt werden, da brauche ich Strukturen. Und dieses Entwickeln auch philanthropisches Know-how, wie baue ich denn eigene Organisation auf, wie baue ich dann auch innovative Projekte auf in dem Sektor, wo ich tätig sein will, das braucht Zeit und das braucht Know-how.
Ja, Günther, und ich glaube, das ist ja spannend zu hören, dass es viele Förderungsstiftungen gibt in Österreich, mehr als in den Nachbarländern. Liegt das daran, dass Unternehmer ohnehin dem Staat nicht viel zutrauen und sagen, wir müssen bestimmte Dinge selber in die Hand nehmen und das automatisch auch dann auf die gemeinnützigen Organisationen übertragen?
Ich glaube, wir haben sozusagen auf der Seite der Vermögenden zwei Problemsichtweisen, sage ich jetzt einmal. Das eine ist, ich glaube, dass keiner mehr 100% überzeugt ist, dass der Staat alles macht. Also nicht nur die Erwartungshaltung, er soll es machen, sondern man sagt eigentlich, die schaffen das nicht. Und die nächste Reform wird auch nichts werden. Also ein bisschen Skeptizismus auch in sich in Richtung Politik. Und das manifestiert sich aus meiner Sicht in zwei Bereichen. Das eine ist sozusagen Bildung. Also vor 10, 15, 20 Jahren war Bildung eigentlich kein Thema im gemeinnützigen Bereich, sondern man hat gesagt, staatliches System, staatliches Schulsystem, staatliche Finanzierung, auch für die kirchlichen Schulen, die es in Österreich relativ breit gibt. Da mischt sich heute sehr viel mehr Unternehmerpersönlichkeiten ein, weil sie sehen, das, was sozusagen am Arbeitsmarkt dann letztendlich auch aus den Schulen rauskommt, oft nicht ihren Ansprüchen und Ideen entspricht. Und das zweite Thema, das finde ich besonders wichtig auch und interessant, dass man auch das Thema Demokratie immer mehr in den Mittelpunkt rückt und sagt, eigentlich, wir sehen die Verwerfungen ja nicht nur in unseren Nachbarländern. Ich brauche nur nach Ungarn schauen oder Slowakei schauen. Ich habe das ja im eigenen Land. Wir müssen Demokratie nicht nur verteidigen, sondern wir müssen Demokratie auch erklären. Demokratie lebt vom Diskurs. Und Diskurs haben wir verlernt. Ja, wir haben gelernt, Botschaften abzusetzen über Social Media. Wir haben aber verlernt, zuzuhören. Und wenn wir nicht zuhören, können wir nicht gemeinsam ein besseres Konzept entwickeln. Und da sehe ich schon, dass da auch immer mehr auch Unternehmer sagen, wir müssen auch in diesen Bereich investieren, wir müssen was tun, weil Demokratieförderung ist keine staatliche Aufgabe eigentlich. Man könnte sagen, naja, in der Schule wird das schon unterrichtet, aber der Staat lädt dich ein, alle paar Jahre zu wählen. Und dazwischen ist nicht viel, wenn ich das ganz hart sagen darf. Und da braucht es auch neue und gibt es auch neue Impulse.
Richtig, richtig, Günther. Also die Monopolisierung der Demokratie ist keine gute Lösung, sehe ich auch so. Trotzdem bei dem Thema Bildung, wenn du sagst, Unternehmer wollen jetzt merken, sie müssen in Bildung investieren und fördern. Es gibt aber in Österreich schon lange auch sehr starke Bildungs-NGOs, Teach for Austria, nehmen wir mal nur ein Beispiel. Warum nicht zusammen? Warum entwickeln sich Parallelstrukturen? Was ist deine Einschätzung dazu?
Naja, es gibt aber schon, also man muss auch sagen, Teach for Austria ist gerade der Leading Organization, die auch mit Stiftungen, mit Vermögen gut zusammenarbeiten kann. Also das ist schon auch passiert dort. Ich glaube schon, dass es etwas ist, was unterschiedliche Sichtweisen auslöst. Das eine ist sozusagen die Sichtweise, in welche Ausbildungsstufe setze ich ein? Setze ich in der Unterstufe ein, im Kindergarten? Wo ist denn mein Fokus? Was ist mein Erlebnishorizont auch als Vermögende oder Vermögender? Wo ich einsetzen möchte. Das andere ist eher zu sagen, wie könnte man Inhaltliches weitertreiben? Ich denke jetzt an eine Stiftung, die Mentality-Stiftung, Mädchen in technische Berufe zu bringen, wie MINT-Berufe, auch ein großes Thema in Deutschland, bei uns genauso. Wir brauchen mehr qualifiziertes Personal, um die österreichische Wirtschaft weiterzuentwickeln, ist ein Thema. Andere sagen, ja, wir sehen eher, dass, ich sage mal, der Innovationscharakter fehlt uns. Ja, die Schule, ganz hart gesprochen, Marie-Therese hat in Österreich die Schulpflicht eingeführt und die Lehrbücher haben noch einen marie-theresianischen Inhalt, sage ich mal. Also wir diskutieren darüber, ob eine Stunde mehr oder weniger Latein unterrichtet wird in Österreich und weniger, was an Zukunftsskills.
Man sollte bewährte Konzepte nicht verändern.
Ja, absolut bei dir.
Und gerade lebendige Sprachen wie Latein und Altgriechisch sind natürlich auf dem Lehrplan nicht wegzudenken. Ich weiß aber, was du meinst, tatsächlich.
Aber es ist natürlich sozusagen, ich kann dem auch was abgewinnen mit einem humanistischen Weltbild im Hintergrund.
Was humanistisch oder humanistisch?
Humoristisch.
Ein bisschen mehr aber, Deutsch hätte mir auch gut getan, sorry.
Aber das ist natürlich ein Thema, dass die Schulbildung weit weg ist. Also ich weiß, die Zahl jetzt, 5% aller Schüler in Österreich haben überhaupt Latein mehr in der Schule. Das heißt, die Problemlagen sind nicht eine Stunde mehr oder zwei Stunden mehr Latein, sondern die Frage, wie bringst du eigentlich das Schulsystem in das 21. Jahrhundert? Weil das 20. haben es ausgelassen ein bisschen. Und da sind die Unternehmer, Persönlichkeiten, Philanthropen, die sich engagieren wollen, eigentlich schon sehr, wie soll ich sagen, auch ungeduldig. Ja. Deswegen auch vielleicht die eine oder andere neue NGO auf den Markt zu bringen, hier neue Projekte zu finanzieren und sagen, ich gehe mit meinem unternehmerischen Blick, mit dem, was ich auch sozusagen täglich in meinem Unternehmen vielleicht erlebe, hinein und versuche, Dynamik hineinzubringen.
Nun hast du gesagt, Günther, das fand ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Wir müssen nach vorne gucken, ins 21. Jahrhundert quasi, ne? Also in die Zukunft. Gleichzeitig hast du gesagt, man löst sich so ein bisschen vom Staat. Ich glaube, das ist bei euch auch zwingend notwendig, ne? Denn was im Moment passiert, ist ja ähnlich wie bei uns. Bei uns ist es die AfD, bei euch ist es die FPÖ. Also das heißt, auch das Thema Demokratie wird immer wichtiger. Nun gibt es ja bei euch wie bei uns dieses sogenannte Anti-NGO-Narrativ. Das führt bei uns dazu, dass auch Vermögende natürlich deutlich vorsichtiger werden, wenn es um Investitionen am Standort Deutschland beispielsweise geht. Wie ist das in Österreich? Was beobachtest du da? Wie wird damit umgegangen? Also auf Seiten der Organisationen natürlich, aber auch auf Seiten der Vermögenden mit diesem Fakt, dass es plötzlich nicht mehr schick und gut ist, also dass du nicht mehr auf der richtigen Seite stehst, sondern auf der vermeintlich falschen sogar.
Also man muss leider sagen, dass das Narrativ sich schon verfängt. Ja, also es ist nicht nur so, dass man sagt, das ist alles falsch. Es ist ja falsch, muss man dazu sagen. Aber letztendlich sozusagen auch die FPÖ in Österreich adressiert natürlich an eine bestimmte Zielgruppe. Das sind vielleicht nicht unbedingt die NGOs, die FPÖ wählen, wenn man sich das so, vielleicht auch so historisch anbetrachtet.
Richtig, ja.
Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum manche Vermögende sagen, ich mache meine eigene Organisation, als mit den klassischen NGOs zusammenzuarbeiten. Also quasi sozusagen sich aus diesem Grund heraus mit einem eigenen Engagement zu machen. Was es auf alle Fälle macht, ist die Kommunikation über philanthropisches Engagement in der Öffentlichkeit wird dadurch immer schwieriger. Ja, weil natürlich, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich werde dann irgendwie in der Öffentlichkeit quasi zu diesen bösen NGOs hingestellt, auf einmal also mit meinem Engagement, weil ich einfach im Staat etwas weiterbringen möchte, dann wird es schwierig. Und es ist ja auch ein bisschen immer die Frage, finde ich, sind wir auf der Seite der konstruktiven Kräfte, also derjenigen, die was positiv verändern wollen, oder ist man auf der Oppositionsseite, FPÖ ist zum Glück in Österreich, zumindest auf der Bundesregierungsebene, in der Opposition, die immer nur kritisiert und sagt, alles ist schlecht. Ja, weil damit entwickelt sich ja meiner Meinung nach der Staat nicht weiter, weil Kritik, zumindest wenn sie nicht konstruktiv vorgetragen wird, ja nichts verändert, sondern nur eine schlechte Stimmung macht im Land. Und ich habe jetzt gerade wieder eine neue Initiative, die auch Unternehmerpersönlichkeiten lancieren wollen. Da geht es um gute Botschaften. Ja, dieses negative Narrativ, das wir alle in den Medien permanent hören, dem muss man auch etwas ein Gegennarrativ entgegenstellen und sagen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, wie das Erich Kästner gesagt hat. Also das Positive nicht aufhören zu erzählen, die positive Geschichte nicht unter den Tisch fallen lassen und sich in diese negative Spirale, die sich halt in der Gesellschaft in den letzten Jahren immer stärker verfangen hat, nicht anzuschließen.
Ja, Günther, du hast es ja gerade formuliert, die Zivilgesellschaft muss sich eigentlich aus meiner Sicht auch zusammentun. Dazu gehören die NGOs, aber auch die Menschen, gerade auch die wirtschaftlich Erfolgreichen, die sich einsetzen wollen. Aber was ist da du ja beide Seiten kennst, Günther. Du kennst sehr gut die NGOs aus deiner Tätigkeit als Geschäftsführer beim Fundraising-Verband. Du kennst sehr gut die Unternehmerinnen und Unternehmer aus deiner Tätigkeit bei den gemeinnützigen Stiftungen. Was kann man tun, damit wir die NGOs und die Unternehmer zusammenbringen?
Ich glaube, es geht und wir sehen ja sozusagen, dass es schon in etlichen Bereichen auch funktioniert. In Österreich würde man sagen, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Also es braucht wirklich diesen Dialog. Wo wir sozusagen eine Änderung in der Gesellschaft auch sehen, ist, wenn ich das so sagen darf, meine Generation ist sozialisiert im NGO-Sektor. Ja, man hat sich engagiert im Naturschutz, in der Kirche vielleicht, in einer Hilfsorganisation, bei der Caritas oder beim Jugendrotkreuz. Auch in der Politik, aber auch in der Wirtschaft sind die Jüngeren oft nicht mehr in diesem Background sozialisiert. Ja, die haben das gar nicht erlebt, weil sie sozusagen aus einer anderen Generation kommen, weil man sich vielleicht im Alter etwas auch schon anders aufgestellt hat. Das heißt, NGOs oder die Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen muss neu erklärt werden. Und das ist ein bisschen was, glaube ich, jetzt uns auch anhängt im Moment, das Thema zu sagen, es ist nicht automatisch, wir sind die Guten. Oder jeder versteht, warum es auch uns braucht, sondern wir müssen auch sozusagen neu erklären, warum eine lebendige Gesellschaft, Zivilgesellschaft, bürgerschaftliches Engagement auch wirklich braucht. Warum Spenden, warum Stiften nicht eine kleine mildtätige Zuwendung ist, sondern ein ganz, ganz relevanter gesellschaftlicher, politischer Engagement, das letztendlich auch diesen sozialen Kitt der Gesellschaft ausmacht. Das hält die Gesellschaft zusammen.
Das ist vollkommen richtig. Aber meinst du nicht auch, dass die NGOs an der Stelle auch nochmal über ihren finanziellen Schatten springen sollten und sagen, ich würde gerne mal mit Unternehmerinnen und Unternehmern in den Dialog kommen, um erstmal überhaupt rauszufinden, was sind deren Beweggründe? Weil ich habe immer den Eindruck, und wenn ich mich täusche, bitte korrigier mich, dass wenn NGOs einer vermögenden Person gegenüber sitzen, auch in Sitzung, dass dieser Reflex ist, ich will den als Spender, ich will die als Spenderin haben. Da geht es gar nicht so sehr um Dialog. Wie kriegen wir das hin, wenn dieser Eindruck richtig ist?
Es ist eine schwierige Frage, Andreas. Ich kann nur sozusagen ein bisschen auch aus der Zeit meines Fundraising-Verbands-Daseins auch berichten oder hatte gestern wieder mit einer Rektorin einer Universität zu tun. Wie gesagt, das Wichtigste finde ich im Fundraising, wenn du wirklich sozusagen Partnerschaften eingehst, Money follows Program. Also ihr muss über das Programm reden, das Geld kommt nachher. Und auch beim Fundraising oder auch im Stiften letztendlich ist immer die Idee das Erste und die Begeisterung, etwas gesellschaftlich weiterzubringen. Und die Frage um die Spende ist letztendlich das Zweite.
Das kommt hinterher. Wobei, Günther, bevor ich über Projekte rede, wärst du vielleicht auch mal ganz gut, wenn ich über das Thema Philanthropie überhaupt spreche. Und zwar nämlich die Frage, wie können wir uns verbünden? Und das ist doch der Punkt. Also ich glaube, ich hatte so ein Gespräch jetzt vor einiger Zeit hier im Büro, da ging es um ein großes Projekt und da sagte die Organisation, wir kriegen das Projekt nicht verkauft. Die Leute finden das war alles spannend. Und da war meine Frage, aber ist das überhaupt ein philanthropisches Thema in den Köpfen dieser Menschen? Du hast das ja vorhin mit Bildung beschrieben. Eigentlich ist der Bildungsauftrag beim Staat. Das ist gar kein philanthropisches Thema. Jetzt merke ich aber, dass diese ganzen Lateinstunden mir bei der Ausbildung von Tischlern nicht wirklich hilft. Also muss ich mich selber engagieren. Ist das nicht erstmal eine Vorstufe, dass diese Gruppen miteinander gemeinsam herausfinden, wo es Schnittstellen gibt, ehe wir über Projekte und Geld sprechen?
Ich würde einen Schritt vorher noch ansetzen, Andreas. Also ich finde sozusagen, und das versuche ich jetzt in meinem jetzigen Rolle als Geschäftsführer Vorstand im Stiftungsverband auch weiterzutreiben, ist die Unternehmerpersönlichkeit, die Philanthropen überhaupt einmal untereinander ins Gespräch zu bringen. Also ich glaube sozusagen auch da haben wir eine Dialogkultur aufzubauen und sich das gegenseitige Anstiften letztendlich sozusagen auch ein bisschen weiterzutreiben, weil ich sage mal so, in der Vergangenheit haben in Österreich auch wirklich eine sehr, wie soll ich sagen, distanziertes Verhältnis zu Geld. Also in Bezug, wir reden nicht gern über Geld, über alles andere können wir gerne reden. Und natürlich, Philanthropie lebt aber auch von einer gewissen finanziellen Tangente letztendlich. Also das mit den Investitionen ermögliche ich dann auch einen größeren gesellschaftlichen Wandel vielleicht. Und dieses Zusammenbringen und das wieder in Dialog bringen, diese isolierten vielleicht auch Philanthropinnen in Österreich zu vernetzen, auch mit deutschen Kollegen oder mit anderen Schweizer Liechtensteinern, also in dem Raum. Ist viele von denen sind ja auch sehr international tätig, die haben ja einen Background, die haben Philanthropie vielleicht aus der, in Amerika gesehen, gelernt, auch vielleicht selber sich dort auch engagiert. Und dann erleben sie in Österreich sozusagen eine starre, wir warten auf den Staat Mentalität. Das aufzubrechen, da braucht es auch den Dialog nicht nur zwischen Unternehmerpersönlichkeiten, Unternehmerinnen und der Zivilgesellschaft, sondern auch untereinander, was ist denn meine Rolle als Gestalter des Staates auf Seiten der Wirtschaft und letztendlich auch als Gestalter auf Seiten der Zivilgesellschaft.
Günther, wir nähern uns dem Ende, deswegen eine Frage zum Schluss. Du hast dir ja da ein neues Engagement auf die Fahne geschrieben. Deswegen mal eine prophetische Frage. Was glaubst du, wo steht die Philanthropie in Österreich in 5 Jahren?
Also wir erleben derzeit ein recht dynamisches Wachstum, muss ich sagen. Also für unseren kleinen Markt, wir haben rund 1000 gemeinnützige Stiftungen, das ist im Verhältnis zu Deutschland noch und auch Schweizer, Liechtenstein gar nichts. Aber wir sehen, dass dort durchaus ein Wachstum da ist, dass das Interesse steigt, dass das Netzwerk steigt. Und insofern bin ich über mein ganzes Leben Optimist, aber insofern bin ich noch einmal optimistischer zu sagen, wir sehen schon eine Aufbruchstimmung auch bei Vermögenden, sich einzumischen, positiv einzumischen mit eigenen Ideen. Da braucht es allerdings viel Know-how, viel Dialog. Das werden wir versuchen, auch von Seiten des Verbandes zu unterstützen, auch in Partnerschaft mit anderen Verbänden. Wir sind da nicht alleine. Das können wir auch gar nicht leisten. Und insofern glaube ich schon, dass, also mein schönster Wunsch wäre sozusagen, wenn unser Bundespräsident die Philanthropen zweimal im Jahr zu einem wunderbaren Dinner einlädt, in die Hofburg bei uns, in diese royalen Räumlichkeiten. Also dass Philanthropie etwas ist, das sozusagen auch gesellschaftlich einen Mehrwert darstellt und das ist sozusagen raus aus der Ecke dieses reichen Bashings, das haben wir natürlich auch, ist auch manchmal vielleicht auch berechtigt, aber ist eine Meinung in einem gesellschaftlichen Diskurs, dass dieses reichen Bashing weniger wird und dass man auch sieht, dass Leute da sind, die Gutes tun wollen und das auch mit ihren Möglichkeiten umsetzen können.
Das ist das Schlusswort, oder Jörg?
Ja, das ist es. Vielen Dank, lieber Günther. Das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Und wir hoffen dann in 5 Jahren mit dir gemeinsam da nochmal drauf gucken zu können, ne? Wie es geworden ist.
Und es tut gut zu wissen, dass Menschen wie du und andere sich für dieses Thema so mit Leidenschaft einsetzen. Danke, Günther, fürs Gespräch.
Also für alle Hörerinnen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. 2. April 2031 hören wir einander wieder.
So mog wie dat, wie der Norddeutsche sagt.
Wunderbar. Danke.
Danke, Günther. Auf bald. Dank. Tschüss.
Tschüss. Danke.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.